Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn man auf das Jahr zurückblickt, dann gibt es neben den vielen politischen Themen, den kulturellen Höhepunkten, ein Thema, das wirklich weltweit beachtet und diskutiert wurde, der Klimawandel, nämlich die Folgen der Erderwärmung. Sie wird alle Lebensbereiche durchdringen. Wir Erdenbürger müssen uns so oder so auf gravierende Änderungen einstellen. Einen Aspekt dieser Änderung wollen wir jetzt erörtern. Wie reagieren wir beim Häuserbauen und Stadtplanen auf den Klimawandel? Diese Frage möchte ich nun mit Nikolaus Bernau erörtern. Herr Bernau, ist Klimapolitik inzwischen auch ein Architekturthema?
Auf jeden Fall, wenigstens in der politischen Rhetorik und in der Rhetorik von Architekten und Investoren. Man konnte das kürzlich sehen, als der Springer-Neubau neben dem Springer-Hochhaus in Berlin an der Kochstraße neu übergeben wurde. Ein großes Gebäudeprojekt von Rem Koolhaas. Rem Koolhaas hat als Architekt ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Interessant war, wie die Investoren, also der Springer Verlag, reagiert hat. Die haben nämlich besonders betont, dass das Dach so schön grün sei und dass man ganz ökologisch gebaut habe und dass eine riesige Fahrradstellanlage mit eingebaut wurde. Nicht so gerne haben sie erwähnt, dass es zwei Tiefgeschosse für Autos gibt. Aber da sieht man schon, das ist bis in solche Medienarchitekturen, bis in solche Star-Architekturen vorgedrungen als Thema. Wir müssen reagieren in der Architektur auf das, was man so als Klimakrise bezeichnet.
Das heißt, die Architekten, die planen entsprechend dann auch ja, ganz neue Gebäude mit neuen Technik, mit neuen Grundrissen, mit neuen Häusern?
Sie sollten es zumindest, sagen wir es mal so. Wobei das Entscheidende ist natürlich gar nicht der Neubau, vor allem nicht in Europa, wo ja die Bevölkerung relativ stabil ist oder auch teilweise sogar sinkt, sondern das Entscheidende ist, wie wir mit den bestehenden Bauten umgehen. Das heißt, wie wir die energetisch angemessen sanieren, wie wir sie überhaupt erhalten und pflegen. Also einer der größten Energieverschwender überhaupt ist ja Abriss. Das heißt, die Zerstörung von sogenannter grauer Energie, dadurch, dass man das Gebäude einfach wegwirft, das ist eine Haltung, die bis in die 1850er Jahre vollkommen unbekannt war. Das gab es einfach nicht. Man hat immer alles weiterverwendet, was irgendwie noch verwendbar war. Deswegen haben wir teilweise beispielsweise im Dachstuhl von Notre Dame noch gotische Dachgestühle drin gehabt. Ja, die wurden über alle Modernisierungen immer weiter benutzt. Und diese Haltung, die muss im Grunde genommen wiederkommen. Das ist übrigens gar nicht so neu als Erkenntnis, das hat man schon seit etwa 40 Jahren.
Also recycelbare Häuser, wenn man so will?
Auf jeden Fall recycelbare Häuser, das ist das eine. Das andere ist, dass die Baumaterialien anders benutzt werden müssen. Also nehmen wir zum Beispiel das, was wirklich im Luxuswohnungsbau ist. Ja, wir machen überall schönes Holz und wir machen viel Öko und die Wände können atmen und so weiter. Das muss in den ganz normalen Wohnungsbau, in den Massenwohnungsbau hineinkommen, damit es auch wirklich einen klimatechnischen Wert entfalten kann. Das ist das eine und das kommt jetzt eben auch langsam. Man konnte es zum Beispiel bei den Wohnungsbauprojekten von Hamburg und von Berlin gerade im letzten Jahr sehen, dass dort auch das, was so generell mal als sozialer Wohnungsbau gesehen wird, plötzlich anfängt zu sagen, hallo, wir müssen mit anderen Materialien arbeiten.
Gibt es denn da also wirklich schon so eine Architektenbewegung? Kann man das schon so breit nennen?
Na, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Also, weil Architekten sind ein konservativer Stand. Die Architektur selber ist eine sehr konservative Kunst, weil sie mit immensen Investitionen verbunden ist und weil sie einfach sehr, sehr langsam agiert. Aber interessant ist, wenn man sich die Fortbildungsprogramme, zum Beispiel der Architektenkammern anguckt, die sind ja Pflichtveranstaltung für viele Architekten, da gibt es ungeheuer viel inzwischen so über ökologisches Bauen. Über wie kann ich ein Haus isolieren, ohne es vollständig in Plastik einzupacken, was ja auch nicht besonders ökologisch ist. Wie kann ich das Haus energetisch ertüchtigen, ohne das Haus im Grunde genommen abreißen zu lassen. Das ist das eine. Es gibt dann auch Initiativen wie beispielsweise Architects for Future. Das ist eine Wuppertaler Initiative, die versuchen zu sagen, ja, wir wollen jetzt nur noch gesunde und nur noch klimapositive Materialien verwenden. Die schließen direkt an die Ökowelle in der Architektur der 1970er und 80er Jahre an. Das ist natürlich erstmal ein Versuch, ja. Aber immerhin, es gibt ein Bewusstsein.
Herr Bernau, wir können das Gespräch führen, indem wir über Deutschland, die deutsche Architekturszene reden, aber wir wollen natürlich auch international das Ganze weiten. Gibt es denn Länder, die irgendwie Vorbilder sind, wo wir sagen könnten, als deutsche Architekten, als deutsche Bauherren, oh, da gibt es wirklich was, dem können wir nacheifern?
Ja, man muss es ganz klar sagen, Skandinavien ist uns um etwa 3 Jahrzehnte mindestens voraus.
3 Jahrzehnte?
Die haben in den 1990er Jahren das Nullenergiehaus zum Standard gemacht für Einfamilienhäuser. Dort gilt die Sanierung von Sozialbauten ist in 50er und 60er Jahren als abgeschlossen im Wesentlichen. Das heißt, die haben eine riesen Vorleistung gebracht. Das hat was mit dem Klima zu tun. Es hat auch was mit einer anderen Form von Architektenausbildung zu tun. Weniger ingenieurorientiert, mehr kunstorientiert. Es hat ganz viel damit zu tun, dass in Skandinavien alles, was mit Ökologie zu tun hat, nicht so eine Sahnehäubchen ist, was man oben noch drauf pappt, sondern dass es ein Teil eines gesamten Projektes ist, wie demokratisieren wir Gesellschaft. Es ist ganz auffällig, wie man in Kopenhagen in dem Nordhafengebiet darüber debattiert hat mit den künftigen Bewohnern. Was wollt ihr haben? Was können wir machen? Das ist ein CO2-freies Quartier, völlig neu geplant, kommt direkt an den Norden von Kopenhagen dran. Ähnliche Planungen hat man in Oslo bei der Nationalgalerie, also bei ausgesprochen repräsentativen Gebäuden oder beim Munch-Museum. Das Museum kann man sich sehr darüber streiten, ob das nötig ist oder nicht, aber in der Form, in der es jetzt gebaut wird, ist es ein CO2-freies Gebäude und wird betrieben mit Energie, die nur aus natürlichen Quellen kommt.
Im November wurde hier in Deutschland ein Green New Deal für Kultureinrichtungen gefordert. Ein Deal, der ja auch Museen betreffen würde, auch die energetische Bewirtschaftung dieser Häuser. Täuscht der Eindruck, Herr Berner, oder ist Deutschland auch bei diesem Thema vergleichsweise spät dran?
Vergleichsweise spät ist eine milde Untertreibung. Wir sind relativ avantgardistisch, wenn man so will, im Vergleich zu Großbritannien. Ein bisschen sogar in unterschiedlichen Variationen zu den USA oder Frankreich. Aber auch wieder in diesem Fall im Vergleich zu den Niederlanden oder zu Skandinavien einfach gnadenlos hinterher. Man kann es wunderbar sehen beim Projekt für das Museum der Moderne, das in Berlin auf dem Kulturforum geplant ist. Da wird von Ökologie überhaupt gar nicht geredet. Das ist eine riesige Betonkiste. Beton ist etwa der energieschädlichste Bauträger, den es gibt. Neueste Zahlen zeigen, dass alleine der Stahlbeton für so viel CO2-Ausstoß verantwortlich ist, wie die gesamten Volkswirtschaften von Großbritannien und den Niederlanden zusammen. Und in Berlin wird ein neues Museum für moderne Kunst gebaut, das darüber überhaupt nicht debattiert.
Und das noch tief in die Erde gesenkt.
Das mächtig tief in die Erde gesenkt wird und da kommt ein sehr kompliziertes Dach und das wird möglicherweise ein großes Kunstwerk, das können wir noch nicht sagen. Aber über Energie, über Klima, über Ökologie wird da überhaupt nicht debattiert.
Aber doch nochmal die Frage, Herr Berner, Sie haben gesagt, der Stand der Architekten ist sehr konservativ, aber das, was Sie jetzt schildern, das sind ja zwei Stände. Die Avancierten, die Avantgarde und dann die Deutschen oder die Britischen. Wie kommt es denn zu so ganz unterschiedlichen Bewegungen oder so Haltungen zur Moderne?
Na, es kommt vor allem daher, denke ich, dass viele Entwicklungen, die heute debattiert wurden, schon einmal alle in den 80er Jahren debattiert wurden. Wenn man sich zum Beispiel erinnert an das, was die Westberliner Interbau, internationale Bauausstellung von 1987 debattiert hat, an ökologischem Stadtumbau. Damals gab es den Begriff schon, ökologischer Stadtumbau. Oder wenn man sich anguckt, was Thomas Herzog in Süddeutschland an phänomenal interessanten Gebäuden, Hightech-Gebäuden im ökologischen Bereich gebaut hat, das ist in den 1990er und 2010er Jahren schlichtweg vergessen oder ignoriert worden. Wir fangen ganz viel wieder an bei einer Debatte der Ende der 70er Jahre. Und da sind natürlich Leute, die haben sich erinnert oder haben das sogar weitergeführt persönlich. Und andere Leute, die haben sich eben in den letzten 20 Jahren um Formen gekümmert. Und Formen alleine machen noch keine Klimapolitik.
Der Klimawandel als Herausforderung für die zeitgenössische Architektur. Anmerkungen, Einschätzungen waren das von Nikolaus Bernau. Herr Bernau, Dankeschön.